Dies ist die zweite Folge und die Fortsetzung mit Sonja Piontek. Falls du die erste Folge noch nicht gehört hast, mach das bitte gleich, die Folge 78. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit der spannenden Geschichte von Sonja.
Wenn sich ganz tolle Türen öffnen, mit Freude durchzuschreiten. Und das waren, die Zeit in Neuseeland war für mich eine der schönsten und glücklichsten Zeiten meines Lebens. Was dann schwierig war, ich bin dann bewusst nach Deutschland zurückgekommen, weil ich, also Vordiplom war halt damals nichts wert. Das war jetzt nicht so wie ein Bachelor, dass du was hattest, sondern es war halt nur das Vordiplom. Und ich wollte nicht ohne abgeschlossenes Studium dastehen. Bin dann zurückgekommen von einem Management-Job im Paradies mit allem, was dazu geht, mit richtig Verantwortung, mit einem tollen Leben, mit einem Firmenwagen, einem dicken Titel auf der Visitenkarte in ein Studium mit. Ey, der Professor ist aber ganz schön doof. Das war herausfordernd. Ich habe das dann in einer Mordsgeschwindigkeit wirklich, ich habe nur geguckt, okay, was muss ich machen, wo muss ich was liefern, welche Prüfung kann ich wann, wie, zack, eins nach dem anderen abfeiern. Und habe dann auch, war in einem BMW-Förderprogramm in der Zeit in Deutschland, als einzige aus dem Ausland kommende. Und habe dann eine Festeinstellung bei BMW in Deutschland bekommen, noch deutlich bevor ich mit dem Studium fertig war, mit einer Sonderurlaubsregelung, dass ich zumindest irgendwie die 2 Wochen der Hauptprüfungen frei hatte. Und das war, also es war wirklich, war toll. Habe dann ein paar Jahre sehr glücklich auch bei BMW in München gearbeitet, bin dann gemeinsam mit meinem damaligen Partner nach China gegangen für 3 Jahre. Und das war eine irre Zeit. Vor allem war China, also man hat ja so diese Listen von, ach, diese Länder würde ich gern mal bereisen. Ich hatte noch die Liste von, in diesen Ländern würde ich gern mal leben. China war auf der Liste, interessiert mich gar nicht. Und zwar gar nicht. Und als das Angebot kam, war so ein, China wirklich? Also es war so ein, okay. Und dann haben wir gesagt, lass uns mal gucken. Ich muss sagen, ich bin auch da froh, dass wir einfach offen genug waren, das auszuprobieren. Und diese 3 Jahre, die wir in Peking gelebt haben, waren grandios, sagenhaft. Die waren nicht immer einfach. Auch da in so einer ganz fremden Kultur, da sind auch mal Momente dabei, wo du dir denkst, die schwierig sind. Aber ich habe so viel tolle Freundschaften dort auch gefunden. Ich habe so viel über eine so faszinierende Kultur gelernt. Ich habe einen solchen tiefen Respekt vor China. Ich schmunzel bis heute, wenn ich sehe, wie hier im Westen China nach wie vor unterschätzt wird. Also mittlerweile ist man an dem Punkt, wo man schon begreift, dass die wirtschaftlich ganz schön was drauf haben. Aber wie weit die in vielen Bereichen uns überlegen sind, uns vorweg sind, ist vielen hier gar nicht bewusst.
Was ist das eine, was du gerne von der chinesischen Kultur oder Sichtweise in Europa sehen würdest?
Die Geschwindigkeit. Einfach mal machen. Verdammt nochmal machen. Also Österreich ist meines Gefühls nach ein Touch schneller und unkomplizierter als Deutsch. Wir reden immer noch auf einem, ja, du, ich weiß, dass du das, ich sehe, dass du lachst. Aber mein Gott, die Chinesen machen einfach und es ist nicht immer der perfekte Erfolg, aber sie tun und sie tun in einer Geschwindigkeit, die faszinierend ist. Und was machen wir? Ja, Moment, da müssen wir ja erst mal, wir machen wir das ja schon immer so. Ich kann's nicht mehr hören. Einfach mal eine Chance wahrnehmen und sagen, okay, wie kriegen wir es hin? Wer kann was, wie, jetzt, sofort machen? Einfach machen. Und das ist was, was in China faszinierend ist. Die Bereitschaft der Menschen zu machen, loszulegen. Einfach was umzusetzen. Und ja, vielleicht ist es in der Umsetzung nicht in 100 Punkten 100% perfekt. Aber wenn das Ergebnis dann eben mit 95% einfach da ist und wenn es nur 90% ist, dann ist es halt nach wie vor besser als 0% und ewige Überlegung, wann es denn wie eventuell, ja, nee, doch nicht. Weil das ist, glaube ich, was uns in unserer Gesellschaft hier viel zu häufig aufhält, ist dieser fast schon perverse Festhalten an Perfektion und es muss alles abgesichert sein und es ist überhaupt kein Mut mehr da und keine Verantwortung mehr zu sagen, wir probieren es einfach mal aus. Im Rahmen der legalen Möglichkeit, selbstverständlich und menschlich, ethisch, selbstverständlich, aber einfach mal zu sagen, ich probiere mal was aus, auch wenn ich nicht 100% alles im Vorfeld abgesichert habe.
Und dann ist irgendwie Singapur auf die
Gegend. Genau, dann ging es nach China erstmal noch für ein paar Jahre zurück nach Deutschland. Und irgendwann habe ich dann das Angebot bekommen, die Marketingdirektion für BMW Asien zu übernehmen mit Sitz in Singapur. Und das war echt so ein Dream come true. Also das war, oh, Halleluja, war das geil. Und ich habe in der Zeit die glücklichsten Jahre bei BMW verbracht, die glücklichsten Jahre bis dahin in meiner Karriere, weil ich so viel bewegen durfte mit so wundervollen Menschen aus ganz vielen unterschiedlichen Kulturen. Also ich hatte in meinem Team in Singapur, in dem Core-Team, hatte ich, ich glaube, 12 verschiedene Nationalitäten. Ich habe ganz viele verschiedene Märkte und Länder betreut. Das heißt, ich hatte eine Diversität und eine Vielfalt an wundervollen, teilweise sehr unterschiedlichen Charakteren, Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Das war phänomenal. Und nichtsdestotrotz bin ich nach 3 Jahren in Singapur, nach insgesamt 13 Jahren bei BMW, aus einer Karriere ausgestiegen, aus einer Firma ausgestiegen, wo ich immer gedacht hatte, bis zur Rente zu bleiben. Und da ist einiges passiert, was mich an diesen Punkt gebracht hat, den ich nie auch nur in Betracht gezogen hätte. Und es war, glaube ich, vor allen Dingen auch mein Umfeld, Menschen, die mir von außen immer wieder in einer so unglaublichen Klarheit gezeigt haben, wie viel mehr sie in mir sehen als das, was ich da aktuell gemacht habe. Und die mir wirklich in einer radikalen Ehrlichkeit einfach gesagt haben, Sonja, das, wo du dich gerade hier aufhältst, damit machst du dich so klein. Und ich immer nur so, ja, aber ich bin doch schon. Ja, war ich. Aber die haben einfach viel mehr in mir gesehen und haben gesagt, leave. Leave and fucking do your own thing. Entschuldigung für das F-Wort. Aber es waren so klare Aussagen. Und das hat mir, es war eine Kombination an Dingen, aber vor allen Dingen für mich dieses Hinhören, wie Menschen, vor denen ich einen Höllenrespekt hatte, mir ganz klar, ganz tief in die Augen geschaut haben und gesagt haben, Sonja, da ist so viel mehr für dich möglich. Da ist so viel, du bist so viel größer als das, was du gerade machst. Und da bin ich unendlich dankbar für, dass diese Menschen den Mut hatten, die Klarheit hatten, das zu sehen und es mir zu sagen. Und auch in dieser Klarheit mir zu sagen.
Ich musste jetzt noch einen Step kurz ein bisschen auf die Bremse treten, weil es mir einfach irrsinnig interessiert, auch von meiner Expertise heraus. Du hast gesagt, du hast 12 Länder oder Nationalitäten im Team gehabt. So, jetzt ist meine Frage. Wir alle sprechen über Diversität. In den Unternehmen ist es momentan nach wie vor brandheiß. Was würdest du sagen, ist die Basis, um wirklich mit so einem diversen Team umzugehen?
Den Menschen in den Vordergrund zu stellen und mit dem Bewusstsein reinzugehen, dass jeder anders ist, dass Menschen mit ganz anderen Backgrounds kommen, mit ganz anderen kulturellen Prägungen und dass das anders anders ist, aber nicht schlecht. Sondern und da wirklich ganz offen mit umzugehen und einfach zu sagen, wenn ich jemandem gegenüber sitze aus Myanmar, dann hat er eine ganz andere kulturelle Prägung, hat auch eine ganz andere Erfahrung als jemand, der zum Beispiel aus Amerika kommt, als jemand, der aus Singapur, einem ganz entwickelten, sehr fortschrittlichen Land, aber sehr stark regulierten Land kommt. Wenn ich dagegen jemanden setze, der irgendwie aus den Philippinen kommt, daneben noch einen Franzosen sitze ab, dann muss ich einfach mit dem Bewusstsein reingehen. Da sind Menschen, die alle ihr Bestes geben, im besten Fall, ist nicht immer so, aber dass man wirklich jetzt mal, wenn man die richtigen Leute am Tisch sitzt hat, die alle ihr Bestes geben, die aber völlig andere kulturelle Prägungen haben, die völlig unterschiedliche Erfahrungen haben, aber die so viel geben können. Und ich habe zum Beispiel eine Sache, als ich dort gestartet habe, gab es zweimal im Jahr eine große regionale Marketingkonferenz, wo alle entsprechenden Marketingdirektoren der Länder und aber auch die General Manager eingeladen wurden. Und es war in der Regel so, dass die Großen dann präsentiert haben, weil die hatten ja die dicken Budgets und die tollen Vorzeigeprojekte. Und ich habe in meinem ersten bereits gesagt, ich möchte 2, 3 große Geschichten auch eben von denen mit auf der Bühne haben. Zum einen möchte ich sie nicht von meiner Seite aus präsentieren, sondern ich möchte, dass die Menschen selber ihre Geschichten erzählen, ihre Erfolgsgeschichten. Und ich möchte aber von den Kleinen die Geschichten hören. Und alle um mich rum nur so, hä, wieso, geht doch nicht und hä, was soll das denn bringen? Und es war ein so unglaublicher Switch, was sich dadurch in der Gruppe getan hat. Weil nämlich auch die Großen auf einmal gesehen haben, hey, die Kleinen, die haben vielleicht nur ein Zehntel des Budgets, manchmal sogar deutlich weniger. Aber was die möglich machen, was für kreative Ideen die haben, was für tolle Umsetzung die haben, was für Ansätze die gefahren haben, da ist so viel gegenseitiges Learning und so viel Inspiration rausgekommen. Und was dann noch ein Effekt war, dass die Kleinen sich das erste Mal gesehen gefühlt haben. Und wenn du jemanden, der vielleicht in Summe nicht das an Ergebnis bringt, weil er einfach ein viel kleineres Setting hat, aber wenn du dem mal ein bisschen Aufmerksamkeit und ein bisschen Unterstützung gibst, die haben so großartige Erfolge daraufhin gefeiert, weil sie einfach gesehen wurden, weil sie ernst genommen wurden und weil ich immer wieder auch gesagt habe, hey, die sind anders und das ist aber okay. Und vielleicht ist in einem Markt, der für uns sehr fremd ist, sind Dinge einfach auch anders, aber lasst uns davon lernen.
Liebe Sonja, jetzt sind wir tatsächlich schon sehr weit fortgeschritten und ich habe aber trotzdem noch ein paar Sachen, geht jetzt nicht nur um die Wüste, sondern auch jetzt, was du jetzt noch mal gesagt hast. Und zwar habe ich dort die eine Frage. Du warst ja auch eine weiße Frau aus Europa in einer asiatischen Kultur. Hat es Widerstände gegeben und wie bist du damit umgegangen?
In der asiatischen Kultur ist, jetzt mal Schublade auf, alle rein, Schublade zu, sind erfolgreiche Frauen deutlich akzeptierter als in der westlichen Welt. Es gibt sehr viele sehr erfolgreiche asiatische Frauen und das ist was da fast schon Norm ist, dass auch Frauen sehr erfolgreich sein dürfen. Das war überhaupt kein Problem. Was immer wieder ein Problem war, und das sage ich jetzt ganz offen, ich war oft die einzige Frau im Boardroom, ich war oft die jüngste und ich war jetzt durchaus die, die Dinge oft sehr schnell gesehen hat und sehr klar kommuniziert hat. Das war oft schwierig für die Herren der Schöpfung.
Und auch diese Klarheit, oder? Ist es nicht so ein Ding, das nicht so ganz gern?
Also ich bin jemand, ich spiele keine politischen Spiele. Ich bin für ganz großer Fan von Transparenz, von Authentizität, von gemeinsam einfach auch mal zu sagen, hey, das macht keinen Sinn, das macht Sinn und hey, hier ist eine Möglichkeit, lasst uns die gemeinsam evaluieren, einfach gucken. Und das kam in den politisch geprägten Männerrunden oft nicht immer nur gut an.
Und ich habe schon jetzt gerade die Wüste angesprochen. Jetzt ist es für mich natürlich eine irrsinnige Neugier zu wissen oder zu fragen, wie du darauf gekommen bist oder was der Auslöser war, dass du jetzt jährlich mit 18 Frauen, glaube ich, eine Expedition in die Namib-Wüste veranstaltet.
Die älteste Wüste der Welt. Also ich bin dann Ende 2017 aus der BMW Executive Welt ausgestiegen, habe relativ naiv meine erste Firma gegründet, hatte null unternehmerische Erfahrung, auch keinerlei Prägung von zu Hause und habe die aber sehr erfolgreich aufgebaut. Meine ersten Kunden waren Größen wie Land Rover, wie Leica und hat sich echt saugut entwickelt. Warum? Weil ich genau in meiner Kraft, in meiner Superpower war. Ich habe die Dinge gemacht, die ich am besten konnte und mit großer Leidenschaft. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Macht das, was ihr richtig gut könnt, so es einen Markt dafür gibt. Und habe in Singapur dann noch 4 Jahre wirklich sehr, sehr erfolgreich mein Business aufgebaut. Bin als Rednerin immer wieder auf die Bühne gegangen, habe angefangen, wirklich auch viele sehr erfolgreiche Menschen dort schon zu coachen. Und bin da, es hat sich sehr vieles einfach entwickelt, weil ich auch da zugehört habe, in mich reingehört habe und wirklich die Türen, die sich geöffnet haben, die sich richtig angefühlt haben, mit großer Freude durchschritten habe. 2020 hat es mir dann mein Leben ziemlich zerbröselt. Ich habe innerhalb von 3 Monaten oder 2 Monaten, 2,5 Monaten mein ungeborenes Kind, meinen Partner und mein Business verloren Anfang 2020. Und es war echt hart. Also ich bin noch nie so tief gefallen. Ich habe noch nie Schmerz in dem Ausmaß überhaupt für möglich gehalten. Und da habe ich sehr viele Monate wirklich ganz massiv gekämpft. Ich war, wie man so schön sagt, rock bottom. Habe mich dann nach vielen, vielen Monaten in der Zeit wieder zurück nach Deutschland gezogen. Habe dann mich sehr langsam wieder nach oben gearbeitet, rausgearbeitet aus diesem sehr düsteren Tal der Tränen und habe langsam mein Leben wieder sortiert und habe dann von hier aus natürlich auch angefangen, mein Business langsam wieder aufzubauen, mein Leben wieder aufzubauen, mein Business. Und war immer wieder davor schon beruflich in Namibia gewesen, habe auch, um aus diesem so schwierigen Jahr rauszukommen, 2020, also mitten in der globalen Pandemie, die grandiose Idee gehabt, ich muss irgendwas sehr, also die Idee war wirklich grandios, die Ausführung war erstmal interessant, also ich hatte die Idee, ich muss irgendwas ganz Großes machen, um diesem so negativen Jahr irgendwie einen Gegenpol noch zu geben, dass es, ich habe immer gesagt, dass es emotional zumindest auf eine schwarze Null kommt. Und hatte dann die grandiose Idee, mitten in der globalen Pandemie nach Namibia zu reisen. Und auch da wieder das Umfeld und die Menschen, mit denen wir uns umgeben, ist so elementar wichtig für das, wie wir leben und was wir erreichen. Hab also meine Freundin Caroline, angerufen, Fotografin, und habe gesagt, Caroline, I want to go to Namibia. Und jeder andere hätte wirklich gesagt, sag mal, du hast sie wohl nicht mehr alle mitten, die ganze Welt ist im Stillstand und du hast keine geilere Idee, als nach Namibia zu fahren. Und Caroline meinte nur, when are we going? I'm coming. Und wir sind dann nach Namibia gefahren, haben eine, es war für mich, glaube ich, die 12. Reise nach Namibia, und haben eine 6-wöchige, so faszinierende Reise durch Namibia gemacht und darüber ein National Geographic Buch geschrieben. Und das zeigt halt auch, wenn du, selbst wenn es dir nicht gut geht, aber wenn du mit einer Klarheit dir selbst erlaubst, dich wieder rauszuarbeiten und ganz klare Ziele setzt und wirklich dran bleibst, da ist Unglaubliches möglich. Und dieses Buch über Namibia hat dann wiederum in einer ganz tollen, in einem Treffen mit einer Freundin in Singapur, guckte sie so durch diese ganzen Bilder und meinte, hey, irgendwie, ich muss jetzt auch mal mit dir nach Namibia. Das kann ja wohl nicht sein. Dieses Land ist so grandios. Und dann haben wir so ein bisschen rumgescherzt, haben gesagt, und sie meinte dann von sich aus, lass uns eine reine Frauengruppe zusammenstellen. Und ich noch so, oh nee, nur Weiber. Oh nee, viel zu anstrengend. Ja, ich habe ja auch dazugelernt über die Jahre jetzt. War eine geile Idee und da bin ich auch echt dankbar. Und dann war so die Überlegung, was machen wir? Und da war so, ja, lass uns irgendwie was Außergewöhnliches, was bisschen Extremeres machen. Und ich sag so zum Scherz, und es gibt ja so diese Aussagen, die man zum Scherz macht, und im Sprechen merkt man, so doof ist die Idee gar nicht, die ist eigentlich richtig, richtig geil. Und sag, lass uns zu Fuß durch die Wüste Namib gehen. Und es war kurz ruhig und es war so ein Moment, wo alle im Raum wussten, da hat sich gerade echt was bewegt. Und wir haben dann, ich habe dann mit meinem lokalen Team in Namibia lange, lange über Wochen diskutiert, evaluiert, Routen ausgearbeitet und wirklich geschaut, ist das machbar? Also vor allen Dingen, ist das machbar für Normalsterbliche? Also wir sind jetzt alle keine Triathleten, die jeden Tag 6 Stunden laufen gehen.
Oder gewohnt an die Hitze.
Ja, ja. Ist das möglich? Kriegen wir das hin? Und haben dann, ich habe dann eine Reise entwickelt, eine Expedition. Wir waren die erste rein weibliche Gruppe, die erfolgreich die Wüste Namib durchquert hat.
Bam!
Badam! Wir waren damals, bei der ersten Tour waren wir 17 Damen aus 14 verschiedenen Nationalitäten. Viele Unternehmerinnen, viele Executives, tolle Frauen, sehr bunte Mischung, und haben das wirklich erfolgreich geschafft. Und es war damals ein ganz klaren One-Off. Und ich habe danach 2 Facebook-Posts gemacht und habe so viele Anfragen bekommen. Wo kann ich buchen? Wann ist die nächste? Dass ich mir gedacht, also am Anfang war es so dieses, ja, Darling, hast du verpasst. Und wenn dann aber so die 20. Anfrage reinkommt, dann wird aus, ja, Darling, hast du verpasst, ein, okay, let me get back to you. Da war mir klar, okay, hier ist wirklich ein Sehnen ganz vieler Frauen nach außergewöhnlichen Erfahrungen, nach transformativen Erfahrungen, nach danach die eigenen Grenzen zu überwinden, mit Gleichgesinnten wirklich Außergewöhnliches zu erleben und damit ganz, ganz neue Möglichkeiten auch für sich zu kreieren und auch endlich mal sich was zu gönnen. Also für viele war es auch dieses, it's time for me. Also jetzt geht's mal um mich. Und wir haben dann letztes Jahr noch eine Expedition gemacht. Und dieses Jahr jetzt im Oktober findet die 3. statt. Und ich bin so tief dankbar, dieses Format entwickelt haben zu dürfen, weil es so so unglaubliche Veränderungen und Möglichkeiten auch für ganz viele Frauen eröffnet.
Und was ist es, was uns, was ist die Wüste? Was ist die Faszination Wüste? Warum gehen Menschen in die Wüste?
Also ich glaube, das Besondere an dieser Expedition ist, dass es eine wirkliche Herausforderung sowohl mental als auch körperlich ist, in einem der spektakulärsten Settings, die wir uns überhaupt vorstellen können, in einer Weite, Stille und Schönheit, die wirklich ihresgleichen sucht, mit Gleichgesinnten und das mit einem unglaublich erfahrenen Expeditionsteam im Hintergrund. Also wir haben Medical Team dabei, wir haben Videoteam dabei, wir haben Fotografen dabei, wir haben ein sehr, sehr, sehr erfahrenes Expeditionsteam dabei, also das führende Expeditionsteam Namibias, die mit einem wirklich fast unvorstellbaren Aufwand in der Wüste für uns jeden Abend ein neues Camp aufbauen. Wir haben ein super Küchenteam dabei, die also von glutenfrei über vegan, über was auch immer, die faszinierendsten frischen Sachen kredenzen bis hin zu warmem Schokokuchen, der dann am Campfeuer aufgewärmt wird. Also grandios und das Ganze aber in einem Setting, was ich sehr eng betreue. Also wir haben heute Abend, es ist jetzt Mai, wo wir heute das aufnehmen, haben wir den ersten Call der Gruppe, weil ich die wirklich ein halbes Jahr lang die Teilnehmerinnen vorbereite, begleite, dass sie wirklich dann das Maximum aus dieser für viele wirklich lebensverändernden Reise für sich mitnehmen dürfen.
Liebe Sonja, wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde eingelangt. Ich habe schon vorher im Vorgespräch aber gesagt, meine Folgen sind normalerweise 30 Minuten und ich glaube, wir haben aber nur eine Fingerspitze davon mitbekommen, was du alles schon erlebt hast und wie viel Learnings wir da rausziehen können. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt für heute einen Schlussstrich ziehen und möchte aber noch 3 kleine Blitzlichter, wenn das für dich in Ordnung ist.
Sehr gerne.
Du hast schon so viel erlebt. Was war für dich eines der das bewegendste Ereignis in deinem Leben?
Ich möchte es nicht reduzieren auf ein Erlebnis. Ich glaube, es waren die wundervollen Menschen, die ich in meinem Leben kennenlernen und treffen durfte. Und da sind durchaus Menschen dabei, mit denen ich noch nicht mal dieselbe Sprache spreche wie meine seelenverwandte Großmutter Emme in der Mongolei, mit der ich noch nie ein Wort in derselben Sprache gesprochen habe und trotzdem kommunizieren wir in der Sprache des Herzens.
Du hast ja gesagt, du reist viel, du hast viel auch Expeditionen. Wie wichtig ist dir dieses Haus hier in den Bergen?
Das ist für mich ganz viel Erdung, Heimat und wirklich ein Ankommen. Gerade nach so vielen Jahren im Ausland habe ich mir sehr bewusst Kitzbühel ausgesucht. Die Berge, die Natur hier, weil es für mich ganz wichtig auch ist, wirklich gefühlt auch an einem für mich stimmigen Ort anzukommen und trotzdem natürlich die Möglichkeiten haben. Ich war jetzt gerade bis vor 2 Tagen in Singapur, wieder 2 Wochen, und die Möglichkeiten zu haben, nach wie vor in der Welt zu Hause zu sein, aber hier daheim zu sein.
Wo sind noch deine Wünsche? Also wo geht's hin mit dir?
Ich habe noch ganz viel vor und dennoch, wenn ich heute tot umfallen würde, würde ich glücklich tot umfallen, was ich nicht möchte und auch de facto nicht vorhabe. Aber ich habe noch viel vor, viele Menschen zu begleiten und Menschen dabei zu begleiten, gerade Frauen auch, ihre Grenzen neu zu definieren und ihr Potenzial endlich auszuleben.
Da war jetzt eigentlich schon die Antwort für das drinnen, was ich jetzt noch fragen wollte, aber ich frage es trotzdem, jede Frau sollte.
Jede Frau, die möchte, sollte sich trauen.
Liebe Sonja, danke für dieses unglaublich großartige Gespräch. Also wie gesagt, ich könnte, glaube ich, nur 3 Stunden Podcast folgen, wenn überhaupt das auskommt, mit dir aufnehmen. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr bis zum Schluss jetzt mit dabei wart und die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
Und die würde ich gerne nutzen, um euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu bitten, für die Ursula was zu tun. einen Podcast wie diesen ins Leben zu rufen, bedeutet ganz viel Engagement, bedeutet Arbeit, bedeutet stundenlange Vorbereitung, Nachbereitung, bedeutet auch einen finanziellen Invest. Und das, was ihr heute Gutes tun könnt, ist jetzt auf die Bewertungen zu gehen, weil wenn ihr bis jetzt dabei wart, dann hat es euch gefallen und ihr wirklich mal 5 Sterne für diesen Podcast zu geben. Das ist mein Wunsch an euch.
Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.